Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Kinder, 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 ist da was los im Kino und in der Glotze diese Woche, mein lieber Kukuschinski, ich sag es euch. Zwei im falschen Film. Das ist jetzt nicht die übliche Beschreibung eines Dienstagsabends in eine Stunde Film zwischen euch und mir, sondern der neue Film von Regisseurin Laura Lackmann. Ihr zweiter, nach Mängelexemplar, wieder mit Laura Tonke in einer der Hauptrollen. Und die wiederum ist heute Abend unser Gast. Da seid ihr also genau im richtigen Film, Herrschaften. Außerdem starten im Kino Tully mit Charlize Theron und der Western Feinde, Hostiles mit Christian Bale. Anna Wollner hat sich außerdem für euch Patrick Melrose angeguckt, die neue Serie mit Benedict Cumberbatch, die heute startet. Und apropos Serie, ich als alter, wirklich großer Dexter-Fan, ich gebe das gerne zu, ich fand die Serie super cool damals, bis aufs bekackte Ende, logischerweise. Aber das ist ja irgendwie oft das Problem. Also ich als alter Dexter-Fan habe mir ja jetzt Safe reingezogen, ne? Die neue Netflix-Serie mit Michael C. Hall in der Hauptrolle. Was ist da im Moment los, frage ich mich. Ich habe das Gefühl, das geht mir gerade ständig so, auch bei The Rain zum Beispiel, dieser dänischen Serie. So die ersten 2-3 Folgen sind echt gut und dann wird das hinten raus so ein kruder, lieblos zusammengekehrter Storyhaufen, der dann so vor einem rumliegt. Es tut mir leid für Michael C. Hall, aber Safe, also über diesen Arzt, der völlig verzweifelt seine auf einer Party verschwundene Tochter sucht, kann ich nicht so wirklich empfehlen. Fängt stark an, lässt dann aber auch leider stark nach. Ob's Herr Cumberbatch besser macht in seiner neuen Serie, kriegen wir heute raus. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Stimmt irgendwas nicht?
Wieso? Bei uns ist alles super.
Hey, bei uns läuft zurzeit wirklich super toll.
Wenn man so lange zusammen ist wie wir,
dann ist die Zeit ja schon ein Zeichen dafür, wie gut es eigentlich läuft.
Was soll schließlich auch nicht super sein beim Pärchen Hans und Heinz? Wobei die Tatsache, dass Hans, der wirklich Hans heißt, seine Freundin, die eigentlich Laura heißt, Heinz nennt, schon eine ganze Menge über die beiden aussagt irgendwie. Stolze 8 Jahre sind die beiden zusammen und, hier kommt jetzt wieder eins meiner Lieblingswörter, eigentlich ist doch auch alles wirklich super. Die zwei verstehen sich super, sie leben ganz super zusammen, jeder macht irgendwie ganz super seinen Job und wenn einer der vielen Freunde der beiden anruft, sind die zwei super spontan und natürlich sofort zu jeder Schandtat bereit. Nicht.
Hallo. Ja, nee, Heinz möchte heute nicht mehr raus. Der will PlayStation spielen. Ja, ich weiß. Echt langweilig. Ja, wir sprechen. Tschüss.
Hans und Heinz üsseln nach 8 Jahren Liebe irgendwie so vor sich hin. Sex findet auch mal eher so nebenbei statt, also passiert eher, als dass er gefeiert wird. Und dann gehen die zwei ins Kino, sehen einen Liebesfilm und merken, dass ihnen komplett der Bezug zur Story fehlt, die sie da vor sich sehen. Und damit beginnt das muntere und beliebte Spiel. Wir stellen die Beziehung mal auf den Prüfstand. Kennt jeder von euch, der mal eine echt lange Beziehung hatte oder vielleicht auch gerade aktuell eine hat? Zwei im falschen Film hat Laura Lackmann ihren zweiten Kinospielfilm genannt. Ihren ersten werden auch viele von euch gesehen haben, das war nämlich Mängelexemplar. Hier hat jetzt dieses Mal aber nicht Sarah Kuttner das Buch geschrieben, sondern Laura Lackmann selbst. Und sie hat Laura Tonke und Marc Hosemann, dieses verschrobene Pärchen Hans und Heinz, spielen lassen. Sehr grotesk mitunter, immer hart an der Grenze zur Übertreibung, aber halt auch nie drüber. Das macht ja eine gute Komödie aus. Und vor allen Dingen so eine, die jetzt nicht 0815 von der Stange kommt. Der ganze Film wirklich voll sehr gut gemachter Details, wie zum Beispiel dem kaputten CD-Player im alten Auto der zwei, in dem eine CD auf Singletrack-Wiederholung steht, also die, die halt da drin ist und nicht mehr rauskommt. Und jedes Mal, wenn die zwei in der alten Schrottkarre sitzen, halt Time of My Life aus Dirty Dancing läuft. So Sachen halt. Wirklich ein tolles Buch, was Laura Lackmann da geschrieben und selbst verfilmt hat und eine super tolle Beziehungsgeschichte. Ganz warm und ganz nah an diesen beiden Hauptfiguren dran, aber halt auch mit so kalkulierten, wohldosierten, eisigen Nackenschlägen mitunter. Große Freude deshalb, dass gleich Heinz vorbeikommt, also die Freundin von Hans oder anders ausgedrückt, die fantastische Laura Tonke. Gleich hier in eine Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Über zwei im falschen Film. Die neue Tragikomödie von Laura Lackmann haben wir eben schon gesprochen in eine Stunde Film. Und ich hatte euch die Hauptdarstellerin angekündigt, Laura Tonke. Da ist sie. Schönen guten Abend, Laura.
Hallo.
Ich habe mir die Situation vorgestellt, man geht zu zweit in diesen Film als Paar. Dann ist man ja quasi zwei Menschen im Kino, die einen Film sehen über zwei Menschen im Kino, die einen Film gucken über zwei Menschen.
Genau.
Also das Getrippel, Gedoppelte. Mhm. Ein Paar, das einerseits so Klischee, Stereotyp miteinander ist, wie es nur geht, nach 8 Jahren Beziehung. Eine Geschichte, die letzten Endes ja alte Frage aufwirft, sind Männer und Frauen nicht für ein gemeinsames Leben miteinander geschaffen? Ist das der Weg, den es einschlägt, wenn man sich langfristig aufeinander einlässt?
Ich finde das ja nicht so klischiert, weil ich finde, also oder ich doch schon, aber ich finde vor allen Dingen, dass sie sich eigentlich sehr gut verstehen und dass sie eigentlich so eine Sicherheit zusammen haben und eben sich auch zusammen totlachen können, was ich eigentlich ein gutes Zeichen finde nach 8 Jahren und also quatschig aufeinander liegen können und Videospiele spielen. Ich finde das alles ein positives Zeichen, kein Zeichen von Versagen oder schlechter Beziehung. Nur dann kommt praktisch die Außenwelt, die so anklopft in Form von Schwiegereltern und von Schwestern und Freunden, die sagen, irgendwas kann bei euch ja nicht stimmen und dann praktisch die Bespiegelung von einem selbst und die Frage, ob man nicht mehr haben müsste.
Du sagst, das ist eigentlich ja was Schönes, dass die miteinander lachen können und miteinander Videospiele spielen und sich da auch eigentlich genug sind auf eine Art und Weise. Ja. Aber andererseits ist das doch schon auch dieses klassische sich zurückziehen auf Standards nach jahrelanger Beziehung. Man weiß ja genau, wie der andere funktioniert und man kennt doch auch genau die Schnittmengen. Und ist das nicht auch ein aus dem Weg gehen der Dinge, die ganz offensichtlich abhanden gekommen sind über die Jahre?
Na, es ist ja immer die Frage, ich glaube schon, dass Dinge abhanden kommen, aber man bekommt halt auch sehr viel in so einer langen Beziehung, das so schnell gar nicht wiederherzustellen ist, weil das eben eine lange Zeit bedeutet, in der sowas wächst. Und ich glaube, manchmal dann wird dann sowas Neuem hinterher gerannt und das ist dann die Frage, ob das dann immer so viel mehr glücklich macht oder irgendwie so. Aber ich finde halt, ich mag die eigentlich total gerne als Paar da am Anfang. Und dieses Herstellen von so einem, sage ich jetzt mal, wie so künstlichem Bild von so einer Beziehung, also was ist Romantik? Ne, das ist ja auch für sie was ganz anderes als für ihn. Oder was ist Leidenschaft? Das ist auch nicht für beide das Gleiche. Und dann gibt es dann eben so ein Abziehbild, was in unserer Gesellschaft geistert. Was ich total witzig finde, weil ich eben selber da auch oft drauf reinfalle und denke, ich will jetzt dieses Abziehbild von Leidenschaft sofort haben. Oder das ist ja auch das, was ehrlich gesagt oft beim Film, tatsächlich bei Legenden der Leidenschaft vor 100 Jahren, als der lief, da war ich alleine im Kino. Ich glaube, da war ich so Ende, also irgendwie nur 18, 19 oder irgendwie so. Und da hat es mich wirklich total, also das war auch wirklich einer dieser Filme, wo es mich total gepackt hat und wo ich dann mein eigenes Leben wahnsinnig trist fand, als ich dann da an der Bushaltestelle stand am Europa Center und so dachte, Alter, das ist irgendwie alles ziemlich ungeil. Und ich glaube, das sozusagen, dieses Vorgespiegelte, und ich bin immer wieder, komme ich darauf zurück, dass ich denke, das ist eben auch, also sozusagen die Gesellschaft, in der wir leben, produziert Bilder, denen wir teilweise unbewusst nachrennen oder die wir probieren zu erreichen und halt eine ewige Unzufriedenheit kreieren, und diese Unzufriedenheit hält die Wirtschaft am Laufen. Und das, ich meine, das ist ja nachweislich so, dass man sagt, wenn alle Frauen von heute auf morgen zufrieden mit ihrem Körper wären, dann würde die Weltwirtschaft zusammenbrechen. Ich finde, das macht total Sinn, wenn man sich das mal so anguckt. was es alles gibt für Frauen, ne? Was man alles ausgeben soll und muss im Grunde genommen überhaupt überleben zu dürfen.
Mhm. Als Berechtigungsgrundlage.
So. Genau, absolut. Und ich finde das eben wiederum interessant, weil ich finde, in dem Moment, wo man sich das bewusst macht, also als ich diesen Satz dann zum ersten Mal gelesen habe mit der Weltwirtschaft und den Frauen, dann dachte ich, ach interessant, dann gucke ich mich mir selber jetzt mal an, wie viel Cremes ich habe oder irgendwie so. Und dann finde ich, dann kann man ja darüber hinaus sagen, ich will die aber trotzdem haben oder das mache ich mit, aber das Spiel mache ich nicht mit. Und und dann natürlich, ich finde ehrlich gesagt, jetzt sozusagen nach dem zwei Preisen oder so, dann kommt dann bei mir dann jetzt auch der Punkt, wo ich mehr aussuchen kann. Und plötzlich habe ich auch ziemlich stark so eine Verantwortung, für was für Frauenrollen ich mich entscheide. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann also sozusagen aus Versehen da dieses Spiel total mitmachen und irgendeinem komischen Bild entsprechen, aber will ich das eigentlich? Und vor allen Dingen, will ich das den anderen Frauen antun, denen ich dann schon wieder so ein komisches Bild hinknalle von irgendeiner Frau, die irgendwie, nicht, dass ich jetzt so nicht so super aussehe, darum geht's gar nicht, aber eher eben so ein Frauenbild auch inhaltlich oder irgendwie so.
Geht's dir da um Haltung? Oder hast du ein anderes Haltungsempfinden entwickelt dadurch?
Total. Also ich meine, vorher war ich, also sozusagen ganz früher war ich super idealistisch, was so Autorenfilme und Hauptsache man kriegt keine Gage, weil dann konnte man sicher sein, dass man genau sein Ding durchziehen kann. Also ähnlich wie du mit deiner Sendung oder so, ne, dass man einfach genau das machen kann, wofür man einstehen will und kann. Und genau um die Zeit, witzigerweise, wo man sich eben mit so nochmal ganz anderen Themen beschäftigen muss, nämlich als ich mein Kind bekommen habe und es dann älter wurde und wie will man eine Mutter sein. Und da bin ich auch an Grenzen gestoßen, die ich ziemlich schwierig fand, eben dieses, was ist eine gute Mutter und wann bin ich das nicht oder wann darf ich auch mal keine Feuchttücher mit auf den Spielplatz nehmen und trotzdem eine gute Mutter sein oder irgendwie so. Ich habe das auch teilweise in so Comics praktisch verarbeitet, weil es so absurde Begebenheiten gibt, wo ich mit einer Mutter auf dem Spielplatz sitze und sie so eine Hasstirade ausschüttet über Mütter, die ihren zweijährigen Kindern keine Mütze aufsetzen, weil es sehr viel zu kalt ist. Und in dem Moment kommt mein mützenloses Kind auf mich zu und sagt Mama. Und ich sage, ich weiß nicht, wo deine Mama ist, weil ich das nicht aushalte.
Ich kenne dieses Kind nicht.
Ich weiß nicht, was der denkt. Ich bin... Deine Mama kommt gleich wieder.
Bestimmt gleich
so,
wieder.
So ein Trauma erzeugt beim eigenen Kind vor lauter. Und dann irgendwann so, ja, ach komm, ja, egal, also solche Dinge. Und das finde ich irgendwie, und deswegen, ja, und genau in dieser Zeit sozusagen hatte ich nicht so die freie Wahl, wie das halt auch ja ganz normal ist, finde ich. Das ist halt so als Schauspieler. Und es war wahrscheinlich auch ganz gut so, weil ich mich eh nicht so richtig auf irgendwas anderes konzentrieren konnte. Und in dem Moment, wo ich dann wieder konnte, das fing mit Hedi Schneider an, da hatte ich so das Gefühl, jetzt kann ich wieder so total einsteigen. Mhm. Da war mein Kind 2, also sozusagen, da hatte ich das Gefühl, da habe ich wieder genug Aufmerksamkeit. Und da fing es dann so an, dass ich so merke, dass ich irgendeine Haltung haben will.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Laura Tonke ist zu Besuch in eine Stunde Film. Wir sprechen über Zwei im falschen Film, die neue sehr skurrile Tragikomödie von Laura Lackmann. Es ist ihr zweiter Film nach Mängelexemplar, ihr zweiter Spielfilm, auch direkt ihr zweiter Film mit dir. Und du hast in ihrem Debütroman die Punkte hinter dem Schlussstrich, die Illustrationen gemalt.
Ja.
Wie kam es dazu?
Also ich zeichne eh so ganz gerne und als wir uns kennengelernt haben, hat sie mich auch inspiriert, so einen Comic zu machen, was ich dann auch gemacht habe und rausgebracht habe sogar. Und als sie dann ihr Buch geschrieben hat, hat sie gesagt, sie möchte das gerne mit meinen Zeichnungen und ich fand das total super, dass sie mich da so involviert und das vor allen Dingen auch durchdrückt, weil das jetzt eigentlich ja nicht, also es ist ja ein Roman, also kein Mensch hat wirklich Interesse, glaube ich, letztendlich meine Zeichnungen da drin zu sehen, außer Laura.
Aber sie sind sehr schön.
Aber mir hat es total Spaß gemacht. Es war ganz interessant, weil es meine erste Auftragsarbeit war in dem Sinne. Und ich dann manchmal auch so dachte so, Mann, das ist doch gerade total geil, wenn das so schlecht ist. Und sie so, ja, aber kannst du das auch und schön? Und ich so, oh, Alter, ich will doch gerade das Anti-Gute haben, das Antiprofessionelle, dafür stehe ich doch. Auch als Zeichnerin sozusagen. Aber genau, da sozusagen hatten wir das. Und wenn ich selber mein eigenes Zeug mache, dann kann ich ja weiterhin mein Anti-Zeug machen.
Ja, also bist du dir auch da als Autodidaktin treu geblieben?
Ja, total. Mhm. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das sozusagen mein Weg ist und dass mich das eben auch interessiert und dass mich dieses Antiprofessionelle allgemein auch interessiert. Also nicht nur bei mir selber im Film, beim Spielen und bei allem sozusagen eher so eine Anti-Haltung einzunehmen, sondern eben auch bei anderen. Also sozusagen immer, wenn es nicht perfekt ist oder wenn es vor allen Dingen, also sozusagen, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht weil ich so wenig Skills habe, also...
Naja, wenn dann höchstens wenig gelernte oder theoretisierte
naja,
Skills,
es gibt
Skills
ja
hast du ja
so,
ohne Ende.
Weiß ich nicht, weil ich finde, also ich finde eher so dieser Schauspieler, der so reden kann und irgendwie so, ne, das ist eine völlig fremde Welt. Und deswegen, und hab dann eben gemerkt und bin dann auf der Suche oder interessiere mich dann immer für Schauspieler oder Schauspielerinnen, die da eben genauso sind und da es um was anderes geht oder irgendwie so. Also wahrscheinlich immer um so eine Art Echtheit. Ich glaube, da auf der Suche bin ich.
Ich habe das mit dem auch autodidaktisch gesagt, was das Zeichnen angeht, weil du ja auch nie auf einer Schauspielschule gewesen bist. Als 1991 Ostkreuz rauskam, da warst du 17, glaube ich. Ein Film, der sehr gelobt worden ist, deine Hauptrolle, die wahnsinnig gelobt worden ist. Und du hast damals ziemlich schnell so einen Stempel Naturtalent aufgedrückt gekriegt. Hast du diesen Stempel jemals irgendwie so als so ein Damoklesschwert wahrgenommen im Sinne von, ich habe das nicht studiert, jetzt muss ich das anders unter Beweis stellen, als es andere müssen oder
ich
so?
Ich habe den Druck nicht empfunden damals. Das war aber auch damals alles nicht so wie heute. Also es war alles ja nicht so präsent und es gab dann irgendwann mal einen Artikel in der Zeitung und ob ich den mitbekommen habe, ist dann noch die andere Frage, weil also sozusagen wie hier im, das Internet heutzutage, wo du alles noch 100 Jahre später nachlesen kannst, es war einfach nicht so. Also ich habe das gar nicht so mitbekommen. Das Einzige, was ich mich noch erinnere, und das habe ich eigentlich auch zwischenzeitlich vergessen, ist, dass ich lange, bestimmt bis ich 25, 26 war, von mir überhaupt nie gesagt habe, dass ich Schauspielerin bin. Obwohl ich das wollte und es mein Beruf war und ich damit Geld verdient habe. Und ich hab dann und ich aber eben auch, weil ich tatsächlich immer etwas, damals sah ich immer etwas jünger aus, als ich bin. Also wurde dann eben oft noch so für 19 oder so gehalten. Kam an jedes Set, wo ich kam, hieß es dann so, und weißt du denn schon, was du werden willst? Und dann habe ich das so für mich nie so, dann habe ich gesagt, ja, ich studiere gerade irgendwas oder irgendwie so und habe mich da immer so rausgeigelt oder wollte mich dazu irgendwie nicht verhalten, bis ich dann irgendwann angefangen habe, sozusagen einfach, das ist so ein bisschen wie mit dem, wie die Deutschen nie dazu stehen wollen, dass sie deutsch sind, ne? Also so, man fährt ins Ausland und die sagen so, where are you from? Und man sagt so, Berlin. Bloß nicht sagen will, Germany, ne?
Genau.
So, und so war das auch mit dem Schauspiel. Also ich war dann immer so,
ja.
Ja, ach ja, manchmal spiele ich in Filmen. So. Obwohl das voll meine Leidenschaft war.
Ja,
ich da voll, also sozusagen ging mir nur ums Drehen und nur um die geilsten Filme und die tollsten Regisseure und hatte auch immer so Pläne, mit wem ich als nächstes drehen will. Das hat dann auch meistens geklappt, witzigerweise. Aber ja.
Ja, und schwupps ist 27 Jahre später, 2018, und ich habe knapp 70 Produktionen gezählt. Filme, Serien, Fernsehen,
alles,
Kino,
all
das, was du gemacht hast. Und dann, wenn man so auf die letzten paar Jahre guckt, dann war da Laura Lackmann dabei. Unter anderem aber auch Helene Hegemann mit Ixolotl Overkill.
Auch eine Freundin.
Auch eine Freundin, die jetzt 26 ist, damals vielleicht
eins?
Ja, ungefähr eins oder vielleicht zwei war, als sie diesen
Aber
Film gemacht hat.
Aber schon sehr intelligent leider, also ist ja auch immer so schlimm.
Wenn du dir diese Zusammenarbeiten anguckst, diese Freundschaften anguckst zu diesen Frauen, wie leidig ist dir vielleicht mittlerweile heute schon dieses ganze Thema Pro-Quote Film, Pro-Quote Regie, dass wir da so explizit drüber reden müssen und dass das nicht genauso selbstverständlich jetzt schon ist, wie deine Freundschaften zu diesen Frauen sind?
Nee, ich finde das überhaupt nicht, mir ist das gar nicht leidig. Mhm. Ich finde das nach wie vor super wichtig und auch wenn ab und zu man, also was heißt, es ist einfach nicht so. Ich meine, das zieht sich ja auch durch die ganze Gesellschaft und das muss man so lange, man muss einfach so lange weitermachen, bis wir da angekommen sind und es dauert einfach noch. Also das hat jetzt, wir haben jetzt die letzten paar Jahrhunderte so gelebt und um das jetzt einfach umzuwälzen, da fehlt jetzt einfach noch ein, und ich finde das eben schon, also sozusagen, ja, ich habe jetzt mit diesen drei Frauen gearbeitet, aber das reicht ja noch lange nicht.
Mhm.
Also so. Und ich finde das total wichtig und richtig. Und ich merke das schon auch. Also ich meine, ich kriege nach wie vor sehr viele Angebote, wo die Frau eine ganz, ganz, ganz hübsche Nebenrolle spielt. Also eine wirklich tolle Nebenrolle. Wirklich ganz süß, so das Love Interest. Und ach, sie ist halt die wirklich tolle Frau.
Ganz hübsch ist die auch.
Die gute, die ist die gute, die kluge auch, die echt auch viel durchgemacht hat wegen ihm. Und er ist halt so voll der verrückte Typ, ja, der macht nur Quatsch den ganzen Tag und oh mein Gott. Und sie ist aber echt an, sie bleibt halt da. Und
ja,
so.
Ja. Ja, weil und da, sie ja längst geblickt hat, was ihm eigentlich nur fehlt. Genau. Und dann gibt sie ihm das und dann versteht er es auch.
Und da kann
auch.
Er dann seinen Roadmovie durch Deutschland machen und sie kann halt zu Hause bleiben, bis er zurückkommt. Und das denke ich schon, also da finde ich es auch einen ganz schönen Backlash so in die 50er, also wo ich wirklich denke, Mann, Wahnsinn, wie sind wir denn da gelandet?
Wieder, wie konnten wir da
schon
wieder landen?
Ich finde ja. Und ich finde auch, dass, also mir geht es gerade so, dass ich deswegen total scharf darauf bin, auf alles, was grenzüberschreitend ist, wie zum Beispiel diese Burschenschaft Hysteria, diese Gruppe von Frauen in Österreich, die sich zu einer Burschenschaft formiert haben und mit allem drum und dran und ja eben praktisch wirklich eins zu eins genau dasselbe machen, wie die Männer über die Frauen reden, also dass die Männer zurück ins Private sollen, da wo es ihnen gut geht, da wo sie ihren Platz haben, da wo es ihnen so und dass es jetzt ja auch langsam Sommer wird und man sich freut auf die hübschen Waden der Männer, die jetzt wieder zur Geltung kommen können. Und sie dann so ein Lied singen mit Scheiden aus Stahl. Und ich denke dann immer, das ist, ich finde das wahnsinnig befreiend, dass es diese Frauen gibt, die das machen und einfach wieder Platz schaffen. Also ich habe das Gefühl, es ist so ein Platz im Kopf, der dadurch geöffnet wird. Und nicht nur das, also es gibt da viele Beispiele, wo ich immer merke, irgendwelche YouTube-Videos, was auch immer, von Leuten, die von der U1 ins Wasser springen. Ich finde das total befreiend und ich finde, das muss es geben, um uns wieder auch so wegzuholen von dieser Frau, die zu Hause auf ihren verrückten Mann wartet. Weil die will ich irgendwie nicht mehr spielen. Und ich glaube, dass das sozusagen dann in dem Moment ernst zu nehmen, da bin ich froh, dass ich das geschafft habe, weil ich eben jetzt tatsächlich das alles wieder so zurückgewonnen habe. Auch mir nochmal eingefallen ist, warum ich unbedingt spielen wollte und was mir daran Spaß gemacht hat. Es ist ja blöd, wenn man das vergisst. Wenn man es einfach immer nur macht.
Was sind die Schlagworte, wenn du es zu Ende formulieren solltest?
Also da gibt es zwei verschiedene Bereiche. Einmal das Drehen an sich, das zusammen als Gruppe von Menschen etwas herstellen, zusammen an etwas zu arbeiten. Das habe ich komplett vergessen, wie toll das ist. Und das habe ich jetzt auch nochmal so neu erfahren. Und das andere ist tatsächlich, was zu machen, was ich so noch nicht gesehen habe. Oder halt, also eben tatsächlich auch Kino zu machen und Film zu machen. Also großes Kino sozusagen. Also es ist sehr hoch gegriffen, aber trotzdem, das ist halt das wäre mein Antrieb. Und
ist doch aber eine schöne Antriebsfeder eigentlich, zu wissen, dass man nach etwas sucht in so einem künstlerischen Bereich, ohne vielleicht ganz genau zu wissen, was es eigentlich ist. Und, und damit der Hoffnung dran zu gehen, ist halt einfach irgendwann drauf zu stoßen.
Ja, genau. Und da eben auch dann sozusagen teilweise darauf zu stoßen.
Ich wünsche dir vor Glück und Erfolg viel Spaß bei dieser Suche.
Ja.
Es macht großen Spaß, dir dabei zuzugucken, wie du immer wieder neue Teile findest.
Ja, genau.
Laura Tonke war bei uns heute Abend in Eine Stunde Film. Ich danke dir sehr für diesen Besuch, hat großen Spaß gemacht.
Danke dir, Tom.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
New Mexico. Der wilde Westen im Jahr 1892. Staub, Dreck, Wüste, runtergekommene Städte abseits der Postkutschenlinie, mitten im Nirgendwo ein Fort. Der jahrzehntelange erbitterte Krieg der Blauröcke gegen die ihr Land verteidigenden Rothäute hat zigtausende Verluste auf beiden Seiten gefordert. Und jetzt, ausgerechnet kurz vor seiner Ausmusterung, nach all den Dienstjahren in Uniform, soll Offizier Joseph Blocker, gespielt von Christian Bale, diesen einen, seinen allerletzten Auftrag annehmen.
Sie führen den Trupp nach Montana, geleiten den Chief in sein geheiligtes Land, sorgen dafür, dass die anderen in ihr Reservat gelangen und von dort aus reiten Sie in Richtung Osten nach Fort Mason. Dort mustern Sie dann aus.
Bei allem Respekt, Sir, ich werde diesen feigen Mörder und seine Brut von Bastarden und Huren nirgendwohin begleiten.
Ich fürchte, das ist ein Befehl.
Ich fürchte, ich verweigere ihn, Sir.
Kinder, 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 mal kurz den Arm hoch, wer gerne einen Western wie aus den 60er Jahren sehen möchte. Und zwar nicht irgendwo im Fernsehen, auf Arte oder Dreisat, wo das ja ganz nett sein kann, wenn da mal wieder Butch Cassidy und Sundance Kid läuft oder so, sondern wir reden von einem Western, der jetzt aktuell ins Kino kommt. Bitte was, kurz, niemand, ja gut, ich nämlich auch nicht. Ich weiß wirklich nicht, was sich Regisseur Scott Cooper dabei gedacht hat, als er dieses Drehbuch geschrieben hat. Und von dem Typ sind immerhin auch Crazy Heart und Black Mass. Also ernsthaft jetzt. So ein ultrarechter US-Offizier 1892, also der den Christian Bale hier spielt, soll einem uralten, schwerkranken Indianerhäuptling, den er bis aufs Blut hasst, so nach jahrelanger Gefangenschaft das letzte Geleit nach Hause geben. Und alles, was ab da passiert, ist, dass sich Angry White Man und letzte sich aufbäumende Indianer gegenseitig über den Haufen ballern.
Suchen Sie Deckung!
Entschuldigung, aber wer will denn sowas heute noch sehen? Mal ganz im Ernst, was erlaube Christian Bale? Es ist kein guter Film. Es ist wirklich absolut klischeehaft und damit beinahe rassistisch aufbereitet, was wir da sehen. Es gibt keine zweite Ebene, außer vielleicht dem kläglich scheiternden Versuch, dass am Ende plötzlich alle irgendwie zusammenhalten sollen, was auch wieder im Fiasko endet. Feinde, Hostiles heißt dieser Totalausfall, großen Bogen drum machen. Dann doch lieber den hier gucken.
Sie sind wohl eine tolle Mutter.
Tolle Mütter organisieren Klassenfeste und Wohltätigkeitsveranstaltungen. Sie backen Cupcakes, die wie Minions aussehen. Für all diese Dinge bin ich einfach viel zu müde. Sogar nur, wenn ich mich anziehe, fühle ich mich ausgelaugt. Ich öffne den Kleiderschrank und denke, habe ich das nicht gerade erst getan?
Ja, aber das ist der Nachteil, wenn man auf einem Planeten mit kurzen Sonnentagen lebt. Auf dem Jupiter sind sie ja noch kürzer.
Sie sind wie ein Buch mit lustigen Fakten für unbeliebte Viertklässler.
Marlo, gespielt von Charlize Theron, hat gerade erst ihr drittes Kind bekommen, als sie sich dabei ertappt, zum ersten Mal in ihrem Leben mit dieser Fülle an Familie gnadenlos überfordert zu sein. Ihr steinreicher Bruder ist es dann, der ihr ein besonderes Geschenk macht, eine sogenannte Night Nanny, also eine Frau, die sich nachts um kleine Kinder, Säuglinge kümmert, damit die Eltern mal in Ruhe durchschlafen können. Marlo ist natürlich erstmal skeptisch, denn eine gute Mutter hat ja schließlich alles auf einmal zu schaffen, wissen wir. Irgendwann lässt sie sich dann aber drauf ein und öffnet Tully die Tür. Einer jungen, hübschen, schlauen und extrem charmanten Studentin, die sich nachts beim Kinderhüten was fürs Studium dazu verdient. Marlos Leben ist also endlich wieder perfekt. Denkt sie. Jason Reitman als Regisseur und Diablo Cody als Autorin haben Tully zusammen auf die Leinwand gebracht. Das sind die zwei, die vor Jahren diesen megaschönen Coming-of-Age-Film Juno zusammen gemacht haben. Kennen viele von euch. Gemeinsam mit Charlize Theron als Hauptdarstellerin habt ihr also hier ab Donnerstag eine, ja, ich würde fast mal sagen, Thriller-Komödie im Kino, die wirklich sehr großen Spaß macht. Eine klare Reingeh-Empfehlung.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Der feine Herr Cumberbatch tanzt mal wieder auf allen Hochzeiten gleichzeitig. Zum einen rockt er ja gerade als Doctor Strange zusammen mit den Avengers des MCU, beherrscht außerdem die Gossip-Schlagzeilen wegen seinem Beef mit Sherlock-Co-Star Martin Freeman alias Dr. Watson. Und jetzt macht er auch noch das Fernsehen unsicher. Nein, es ist eben keine neue Staffel Sherlock, die Nummer liegt ja gerade auf Eis, aber ab heute läuft auf Sky die Miniserie Patrick Melrose. Anna Wollner.
Tom Westerholt.
Guten Abend.
Guten Abend.
Ihr habt mitbekommen, dass Anna hier ist, mir ist gerade mal kurz unter Beweis gestellt. Du hast die ersten beiden Folgen schon geguckt. Wenn es mal nicht Sherlock ist, wen zum Henker spielt er denn dann jetzt hier?
Es ist mehr oder weniger das genaue Gegenteil von Sherlock. Die Nationalität haben sie gemeinsam, sie sind beide britisch. Patrick Melrose ist ein junger Engländer aus gutem Haus, adelig, der in den ersten Szenen dieser Serie am Telefon erfährt, dass sein Vater in New York verstorben ist. Und jeder normale Mensch würde bei dieser Nachricht in Tränen ausbrechen. Er tut das nicht unbedingt, es schüttelt ihn und es sieht so aus, als würde er zusammenbrechen, ja. Aber er lacht und windet sich auf dem Boden. Das liegt zum einen daran, dass er gerade auf Heroin ist und einen ziemlichen Trip fährt und zum anderen liegt es daran, dass sein Vater ihn jahrelang als Kind missbraucht hat. Er selbst, der deswegen mehr oder weniger drogenabhängig geworden ist, trinkt, spritzt und schluckt alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Gott. Und dann macht er sich auf den Weg nach Amerika, die Leiche einzusammeln.
Will someone be joining you?
No, I hope not. I am here to collect my father's corpse.
What an exceptional man your father was.
Yes, I never met anybody quite like him.
Don't you dare do that again!
Es ist ein kurzer Auszug aus dem Trailer, bei dem man schon merkt, wie nahe Genie und Wahnsinn hier wirklich zusammenliegen. Dieser Typ hat eindeutig eine bipolare Störung, so zwischen Selbstzerstörung und Feierlaune. Und das Ganze im Dekor der 1980er Jahre.
Mal so ein kurzer Break zum Anhimmeln an dieser Stelle. Diese Stimme. Oder? Also allein schon deshalb gucke ich sämtliches Bildmaterial mit Benedict Cumberbatch im Original. Wer ihn übrigens mal mit genau dieser Stimme singen hören will. Es gibt seit einiger Zeit auf YouTube eine sehr geile Live-on-Stage-Version von Comfortably Numb von Pink Floyd. Benedict Cumberbatch zusammen mit David Gilmour.
Hello, is there anybody in?
Sehr geil, wer das noch nicht gesehen hat, mal nachholen.
Du schweifst ein bisschen ab.
So, ich mache den Anhimmel-Break auch an dieser Stelle wieder aus und gehe zurück zu dir und Patrick Melrose. Es klingt nach dem, was du sagst, nach einer absoluten Cumberbatch-Rolle.
Es ist eigentlich eine Traumrolle für ihn. Er hat selbst mal in einem Interview gesagt, er würde in seinem Leben noch gerne zwei Rollen spielen. Einmal Hamlet und einmal Patrick Melrose. Denn beide sind brillant, arrogant, witzig, grausam, selbstzerstörerisch und haben Vaterkomplexe. Und er kann hinter beides jetzt einen Check machen, denn er hat ja vor drei Jahren Hamlet gespielt, hier jetzt eben Patrick Melrose und der bringt da so eine Körperlichkeit mit, die wie für ihn geschaffen ist. Denn er kann sich endlich mal den Stock aus dem Arsch ziehen, den er ja als Sherlock das ein oder andere Mal hat. Mhm. Und was er hier mit seinem Gesicht anstellt, da kann sich Leonardo DiCaprio und Wolf of Wall Street noch eine ganze Menge von abschneiden, denn wir erinnern uns, wie Leonardo DiCaprio auf Drogen zu einem Ferrari gekrabbelt ist.
Richtig.
Benedict Cumberbatch kann das besser. Aber egal, ich schweife ab. Er wird hier auch noch unterstützt von den anderen Schauspielern, die genauso gut sind wie er. Hugo Weaving als widerlicher Vater und Jennifer Jason Leigh als überforderte Mutter und Allison Williams aus Girls ist auch noch mit am Start. Also ich sage bei dieser Besetzung allein schon Chapeau.
Wenn ich mich ganz genau konzentriere und sehr zwischen deinen Zeilen höre, dann meine ich sowas wie den Hauch von Begeisterung aus dir rauszuhören.
Also ich habe es ja versucht zu verstecken, aber da merkt man mal wieder, ich bin einfach kein guter Schauspieler. Die Begeisterung, die ist bei mir da, denn diese Serie hat so ein Touch-Train-Spotting und als Gegengewicht Downton Abbey eben im 80er Jahre gewandt. Das Ganze basiert natürlich auf autobiografisch geprägten Büchern von Edward St. Aubyn. Davon gab es an der Zahl 5 und es gibt jetzt eben auch 5 Folgen. Es ist wirklich eine Serie, die man als Serienfan geguckt haben muss und um jetzt nochmal den Bogen zu Benedict Cumberbatch zu schlagen, ja. Edward St. Aubyn, der Autor der Romanvorlage, der hat in einem Interview mal trocken gesagt, alle wollten immer von ihm wissen, ob er Patrick Melrose sei. Jetzt könne er mit großer Erleichterung sagen, nein, es ist Benedict Cumberbatch.
Also ein mehr als deutlicher Serientipp von Anna Wollner in Sachen Patrick Melrose, zumindest nach den ersten 2 Folgen. Wir hatten das gerade vorhin, als wir über Michael C. Hall und dessen neue Serie Safe gesprochen haben. Da fand ich die ersten 3 Folgen auch wirklich sehr gut, sehr spannend. Guter Bogen, der sich entwickelt hat. Und dann wurde es am Ende wirklich leider sehr flat und beliebig. Bei Mr. Cumberbatch ist es hoffentlich anders. Seine neue Serie ab heute immer dienstags 20.15 Uhr auf Sky. Guckt ihr dann selbstverständlich immer nach eine Stunde Film her schaffen, das ist hoffentlich klar. Und wer mittwochsabends noch nichts vorhat, Anna, und was immer noch nicht gesehen hat, kann also dann was endlich
gucken? Ich kann es mir ja nicht vorstellen, dass es immer noch Leute gibt, die die großartige Serie Big Little Lies verpasst haben. Über die haben wir, glaube ich, letztes Jahr ungefähr jede Woche einmal geschwärmt. Die ist ab morgen immer um 20.15 im Free TV zu sehen und ich empfehle an dieser Stelle das erste und einzige Mal in meinem Leben Vox zu gucken. Hm. Da gibt es wahrscheinlich nervige Werbeunterbrechungen, aber morgen die ersten 3 Folgen, die Woche drauf, mittwochs die anderen Folgen. Es verkürzt vielleicht noch mal ein bisschen das Warten zu Staffel 2, vor der ich allerdings ein ganz kleines bisschen Angst habe.
Habe ich auch. Erstmal Patrick Melrose auf Sky, immer dienstags. Und wer tatsächlich Big Little Lies noch immer nicht geschafft haben sollte. Ach Gott, dann guckt halt Vox. So, Zähne zusammenbeißen, die Damen und die Herren. Jetzt kommt der Teil von einer Stunde Film, der immer besonders schmerzt und ja, irgendwie auch ein bisschen ausweglos wirkt. Das Ende. Ihr habt's geahnt. Nichtsdestotrotz wage ich das beinahe schon versprechen, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Insofern nicht der weltweite Kino- und Serienbetrieb bis dahin eingestellt wird. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit, wünsche euch eine super Woche. Tom Westerholt ist raus. Bis nächstes Mal und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.